Ja, das war's auch schon wieder für heute.
Fest
schön, dass ihr mit dabei wart.
Verabschiedet sich für diese Woche.
Ja, war eine gute Sendung. Ich war ein bisschen schlecht drauf heute. Sorry nochmal dafür.
Ich war auch komplett schlapp. Ich muss auch sagen, von mir kam auch nicht viel. Vielleicht ist das die erste große Sommerdepression gewesen. Wir können uns nur entschuldigen für diese Sendung. Hoffen aber, dass ihr nächste Woche wieder dabei seid.
Ja, wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht und wir hören uns nächste Woche wieder. Das war Fest und Flauschig vom 2. Juni 2019. Tschüss, sagen euer Olli Schulz und euer Jens Böhlermann.
Bleibt uns gesund, halt uns die Treue und wenn ihr wisst, wo ihr fundierte Informationen kriegt über das IT-System,
dann sagt uns Bescheid.
Dann sagt uns Bescheid, genau. Wir würden das auch gerne wissen. Tschüss. Zwei Stunden vorher. Hey, hier ist Fest und Flauschig. Wir grüßen euch. Eine neue Ausgabe. Ja, hallo Janni. Na, wie ist die Stimmung?
Hey Olli. Ja, die Stimmung ist so gediegen. Ich habe heute schon Spaghetti-Eis mir reingeschraubt. Ich hatte einen freien Tag heute. Ich war zum allerersten Mal seit langer, langer Zeit wieder unterwegs in der, ich hätte fast gesagt, Berliner Innenstadt. Aber Berlin hat ja gar keine Innenstadt. Das ist ja ein polyzentrisches Powerloch Berlin. Da gibt es ja so viele Innenstädte. Ich bin heute so ein bisschen wieder durch Bikini Berlin gewandelt. Mein Lieblingseinkaufszentrum in Berlin.
Aber warum denn? Wir haben doch ganz andere tolle Sachen inzwischen. Wir haben die Berlin, die Mall of Berlin haben wir am...
Ja, ist mir zu Kommerz. Ist mir zu Kommerz, Mall of Berlin. Ist mir zu Kommerz.
Und was ist mit Mitte? Da gibt es ja nicht so, weißt du, in Mitte, da gibt es ja so ganz viele kleine Läden mit kleinen Designern und so. Sag mal, sprühst du da gerade mit irgendwas, dass das so ein Geräusch ist?
Ich habe mir nämlich was gekauft. Ich habe mir in so einem neuen Sprühdosen-Shop im Bikini Berlin, so ein Pop-Up-Store für Sprühdosen, wo Leute, weißt du, so ein bisschen wie Build-A-Bear, wo Kinder so Teddybären ausstopfen können, ist das so ein Laden, wo Erwachsene sprühen lernen können. Und da habe ich mir bei so einem kleinen Spontan-Workshop mitgemacht, in so einem Pop-Up-Store und habe mir so drei Lackflaschen mitgenommen. Jetzt habe ich ein bisschen Farbe und ich tagge jetzt, ich übe hier taggen.
Das ist aber früher gab es noch Airbrush, das haben die geileren gemacht. Airbrush war so ein bisschen mit so einer Maschine, da konntest du deine eigenen T-Shirts zu bedrucken. Der Trend ist wieder zum Einfachen, jetzt zum Graffiti hingegangen. Hast du schon einen eigenen Tag?
Ja, ich experimentiere so ein kleines bisschen. Wichtig ist ja, dass man das nicht lesen kann und ich überlege, wenn ich meinen eigenen Tag gefunden habe, das auch gemeinsam mit anderen Leuten, die ich dann im Workshop kennengelernt habe, durch Berlin einfach zu laufen abends. Na, was heißt abends? Also nicht ganz so spät, aber so bei Dämmerung.
Vermummt.
Und unsere... Nee, nicht vermummt. Nee, ganz einfach gemütlich ein Bierchen sich dann in die Hand nehmen und einfach gemeinsam durch die Stadt laufen und Tags sprühen. Das ist so ein neues Ding in Berlin. Das ist so quasi Urban Sport letztlich. Also jetzt so Gruppengraffiti für die Männer ab 35, die so ein bisschen Familienplanung schon hinter sich haben, die ein bisschen Nervenkitzel wollen, aber noch nicht alt genug sind für eine stattliche Midlife-Crisis. Wir ziehen
ein
jetzt rum.
Ein neuer Trendsport.
Ja, cool. Einfach so, weißt du, so Volksgraffiti. Was meinst du, wie das die Hip-Hop-Szene und auch die Graffiti-Szene
abfucken würde?
Das fuckt die so ab. Das ist wie wenn alle auf einmal Rap-Songs rausbringen würden, in Klammern, macht ja schon jeder. Aber jetzt auch so Graffiti und so.
Graffiti. Graffiti.
Ich bin jetzt Graffiti-Künstler.
Ich habe gesehen bei meiner lieben Kollegin Sophia Tomalla, der folge ich auf Instagram, dass da jemand ihren Wagen mit Loser besprüht hat. Hat sie gestern gepostet irgendwie. Tatsächlich. Und das ist einigen Leuten schon passiert. Am Prenzlauer Berg wohnt es nicht so angenehm. Sich nicht so angenehm als berühmter Promi, glaube ich. Weil da sind die dicken Karren. Und da ist dann auch noch so ein bisschen die soziale Wut. Und dann hat sie wirklich diesen Wagen selber wieder abgewascht. Einen Tag später hat sie, glaube ich, eine Kampagne gleich mit einer Firma. Die haben so ein Gegenmittel gegen solche Sprühereien entwickelt. Und hat gleich, glaube ich, wieder einen Werbevertrag abgeschlossen und hat diesen Wagen dann von diesen Schmierereien entfernt.
Ja. Also die Schmierereien vom Wagen entfernt. In meiner Graffiti-Gruppe, es sind alles super nette Jungs, alles junge Familienväter zwischen 35 und 40. Und wenn ihr irgendwie eine Garage habt, in Berlin wohnt oder sowas, machen auch groß. Ja, eine große, also wir würden wahnsinnig gerne mal so eine große Wand besprühen, aber nicht illegal. Und wenn ihr Bock auf einen, ich sag mal, Graffiti-Künstler, die noch in Übung sind, habt, dann einfach mal anrufen, einfach eine E-Mail schreiben, einfach mal vorbeiklingeln, durchklingeln. Wir kommen gerne vorbei. Wir haben auch keine Hip-Hop-Klamotten an, keine Sorge.
Ja, aber vielleicht wird das ja noch tatsächlich für Politiker eine ganz geile Sache, wenn die jetzt anfangen würden, Graffiti zu machen, um so ein bisschen wieder ist ja diese klaffende Lücke inzwischen, von der alle reden, ne? Wenn die jetzt anfangen würden mit sowas Modernem vielleicht. So wie du?
Ja, wir haben letzte Woche, weißt du, letzte Woche waren wir noch so ein bisschen unsicher, was diese ganze Rezo-Nummer wird. Und diese Woche nach meinem Besuch im Bikini Berlin, die Leute machen Graffiti, also einfach so als Freizeitding.
Hat sich einiges zum Positiven verändert. AKK nee, macht jetzt Graffiti.
Nee, weißt du, dass jetzt auch alle anfangen mit Internet und sich mal überlegen, wie YouTube funktioniert und sowas. Alles so ganz neue Sachen kommen jetzt auf einmal in der Mitte der Gesellschaft an. Und ich finde ganz interessant, wie sich diese Rezo-Diskussion letzte Woche weiterentwickelt hat.
Ich auch.
Ich muss sagen, wir waren beide so ein kleines bisschen verschnupft. Auch ich habe das noch nicht so richtig auf dem Schirm
gehabt. Wir waren skeptisch, aber ganz so, kann ich auch mal sagen, ich glaube, das ist aber auch ein ganz normaler, natürlicher Instinkt, ist auch von uns beiden Typen wie uns, erstmal auch vielen Sachen skeptisch gegenüberzustehen, wo die Masse von 0 auf 100 aufspringt. Das finde, das ist, glaube ich, ein grundsätzliches Phänomen, was mir egal in welche Richtung es geht, immer erstmal so ein bisschen auch als in meiner Position als Menschenfeind erstmal so ein bisschen dagegen spricht, das alles zu supporten. Ich muss aber sagen, dass ich auch natürlich viel darüber nachgedacht habe und einige Sachen deutlich differenzierter sehe als letzte Woche.
Ja. Und als ich gesehen habe, wie viele Millionen Klicks der hat, habe ich gesagt, okay, jetzt sehe ich das alles viel differenzierter.
Jetzt ist es doch geil. Jetzt, genau, da habe ich doch gesagt, jetzt ist es viel geiler. Nee, differenziert kann man vielleicht auch nicht sagen. Ich finde es auf alle Fälle, was daraus resultierte, ist wirklich spannend gewesen, oder? Und es hat einige Sachen offengelegt und da kann man ja sagen, das alleine hat sich schon gelohnt für Rezo. Ich weiß noch nicht mal, wie er ausgesprochen wird. Rezo, Rezo-Zionalisation. Also auf alle Fälle hat er ordentlich was bewegt damit, das kannst du nicht abstreiten, ne?
Und er hat heute Abend, ich habe es gerade gesehen, er hat so eine Stellungnahme, er hat sich ja noch gar nicht dazu geäußert. Das finde ich übrigens auch sehr edel, weder irgendwelche Fernsehinterviews gegeben, schön den ganzen Scheißsturm vorbeiziehen lassen, nicht bei Lanz rumhängen oder sowas. Einfach erstmal
wahrscheinlich erst noch um neue Produkte gekümmert, die er nächste Woche online stellen werde. So
nein, ich glaube nicht, das Tolle
ist, ich finde das auch, dass er sich sehr gut fährt. Also das hat er alles, keine Ahnung, wie es in dem aussieht oder wie er das erlebt hat. Irgendwann wird er bestimmt eine große wird das alles nochmal erzählen und so. Aber auf alle Fälle, die Woche über war wirklich interessant, wie alle drüber geredet haben, aber er nicht. Das war schon mal gut.
Ja, und man muss jetzt aufpassen, man darf dann nicht so einen Julia Engelmann-Move machen, dass man eines Tages dann so ein One-Trick-Pony wird, das quasi sein Leben lang darauf Bezug nimmt, dass es einmal dieses große Video gab. Einfach weitermachen. Weil das Geile ist und die Grundhaltung ist ja gar nicht, dass er da irgendwie in Dialog treten will. Weißt du, dann diese ganzen Politiker, die gesagt haben, hey Rezo, komm doch bei uns vorbei. Wir setzen uns hier in mein Wahlkreisbüro und dann diskutieren wir das aus, als würde es darum gehen. Als würde es darum gehen, dass man irgendwelche Sachen ausdiskutiert. Da wird einfach ein Statement rausgehauen und da kann man mal froh sein, ich sag mal, dass nur so ausgegangen ist. Also ich habe einen sehr schönen Satz von, jetzt fällt es mir nicht ein, wie heißt er denn nochmal? Verdammt, FAZ-Feuilleton, ganz alter FAZ-Feuilletonist, fällt mir gleich wieder ein, hat auf jeden Fall gesagt, man muss sich mal die Sachen von des 26-Jährigen,
Franz Josef Wagner.
Nein, des 26-Jährigen Rudi Dutschke anschauen, der hatte natürlich allein auch, dass die jungen Leute damals viel größer an der Zahl waren, allein schon zahlenmäßig eine größere Macht und er hat eiskalt einfach die Wahrheit gesagt und das war die große Macht und jetzt kommt zumindest so Ausläufer davon bei YouTube hoch er wunderte sich, ich finde gleich den Namen, ich suche ihn gleich nochmal raus, mir liegt's wirklich auf der Zunge und er sagte, wunderte sich auf jeden Fall, dass die noch so brav sind, die YouTuber, dass dieser ganze Druck und dieser Frust, dass man da seit Jahren irgendwie bei YouTube vor sich hinsendet und das nirgendwo in der Mitte der Gesellschaft ankommt und selbst wenn die damit nicht umgehen können, dass sich das in so Höflichkeit immer noch in so Höflichkeitsgrenzen hält, findet er verwunderlich und das hat mir auch zu denken
gegeben. Das stimmt ja, eigentlich. Ist doch eigentlich ganz gut, dass es sich in freundlichen Gefühlen
Claudius befindet, Seidel. Oder was? Claudius Seidel, ganz toller Mann aus dem FAZ-Feuilleton, hat eine ganz wache Rede dazu gehalten in einer Fernsehsendung und das fand ich ganz spannend und habe mir daraufhin auch mal ein paar Gespräche nochmal Rudi Dutschke im Gespräch mit und so angeschaut. Das war nicht meine andere Zeit und so, aber das war schon nochmal was echt was anderes und das muss die Leute ähnlich geschockt haben. Aber was für ein geiler Reflex von der CDU-Vorsitzenden zu sagen, ja dann erstmal Meinungsfreiheit, muss man erstmal regulieren, erstmal mal gucken, ob das überhaupt erlaubt ist.
Das hat sie sich wahrscheinlich eine halbe Stunde später auch schon wieder sehr bereut, dass sie das gesagt hat, natürlich. Das war dann wahrscheinlich so, wo sie dachte, oh Mann, ey, wie dumm von mir. Ja, da siehst du einfach, wie schwierig das für Politiker gerade ist, darauf richtig zu reagieren, ne? Und das stellt aber auch wieder eine andere ganz große Frage, weil natürlich ist einerseits das alles total gut und es ist auch richtig, was er gesagt hat, aber andererseits auch so eine Massendynamik, Politiker sind alle scheiße. Wer wird denn irgendwann nochmal den ehrenhaften Job des Politikers machen wollen, wenn du eigentlich siehst, dass es eigentlich so auf verlorenem Posten ist? Und wenn du mal ganz kurz jetzt guckst, was so auch im Umland passiert ist, schau dir mal Frankreich an, dass Marie Le Pen die höchsten Stimmen da hat und so, ne? Da also so mehr als Macrons Partei und so. Da siehst du auch schon, wie das so im Umland generell in Europa gerade steht. Schau dir England an. England eigentlich regierungsunfähig gerade. All sowas zieht eigentlich, finde ich, auch ganz schön runter. Und jetzt den Fokus auf Deutschland zu setzen, ist eine Seite, Sache, ist natürlich für uns wichtig so, aber andererseits auch Politiker jetzt nur in so eine Rolle. Ich glaube, warum man Politiker eigentlich geschätzt hat oder die irgendwie anerkannt hat, war, dass die ein bisschen mehr die Zusammenhänge kennen, verstehen auf der Welt oder gewisse Sachen, was mit wem zusammenhängt. Und das ist jetzt natürlich alles so eine ganz einfache, so geht so alles in eine Richtung. Also wenn du und ihr versteht, was ich meine, so, wo gleich so eine Dynamik entsteht, wo ich dann frage, wo ist da Hilfe für die Zukunft auch? Oder wird sich das auch zum Positiven ändern können? Oder liegt einiges nur noch brach? Also in Deutschland genauso wie in vielen anderen Ländern.
Ne? Ja, Sascha Lobo, den wir auch mal kennengelernt haben im Rahmen unserer kleinen Sendung, die wir mal zusammen hatten, der war ja mal eingeladen da. Sascha Lobo hat geschrieben, es ist gar nicht so schlimm, wenn Politiker keinen Bezug zum Internet haben, wenn sie nicht den Bezug zur Wirklichkeit verlieren. Und ich glaube, daran liegt es vor allen Dingen. Du musst gar nicht in Social Media Kanälen rumhängen, um zu verstehen, worum es geht, sondern du musst einfach schnallen, was Sache ist. Und das ist ehrlich gesagt wirklich erschreckend, wie wenig das da Leute, die momentan die Regierung stellen, schnallen. Du hast mir dieses Video von Andrea Nahles geschickt. Das hat mich total runtergezogen am Samstag.
Ja, mich auch. Das konnte ich gar nicht glauben, wie die da in Bremen aufgetreten ist. Na, da hat man auch gemerkt, dass die einfach vielleicht nicht die repräsentative Person der SPD sein sollte.
Ja, wir wollen jetzt aber doch, man soll doch jetzt wieder zurück zur Sachdebatte, also zur Sachpolitik kommen, habe ich gehört. Man will jetzt keine Personaldebatten mehr führen. Das Problem ist aber, wenn man vor lauter Personaldebatten die Sachdebatten nicht mehr sieht, was macht man denn da? Da muss man irgendwann mal ritzratze voller Tücke in die Brücke eine Lücke, muss einfach mal reingesägt werden. Ganz wie Ditsche das sagen würde. Weil, also da stand auf der Bühne, Alter, das war ja wirklich furchtbar. Ich habe mir so zwei, drei Mal angeguckt, da habe ich mir immer dabei furchtbar geschämt, obwohl ich mit dem Verein nichts zu tun habe.
Dann sagt sie noch so, ich kann Bremen nicht lieben, weil ich die Eifel liebe. Das ist auch schon mal so, das sollte irgendwie sympathisch rüberkommen. Und dann sagt sie aber, eine starke Regierung in Bremen, die kann ich lieben. Und danach kam dann das Wahlergebnis. Das war jetzt allerdings nicht so, dass es eine starke Regierung mehr. Das war das erste Mal, dass die CDU mehr Mehrheit hatte, glaube ich, ne? Mehr als die SPD in Bremen. Ich weiß nicht, seit wie vielen Jahren.
Das 73 auch alles Jahren. Bremen war das letzte Land.
Ja, es ist krass. Und da steht die dann so vorher, als wenn sie das wirklich mit diesem Auftritt dann noch, also wirklich die letzten Wähler verscheucht hat. Also so ein bisschen, um es ganz hart zu sagen, es tut einem manchmal auch schon wieder fast leid, weil ganz ehrlich, ich finde das auch cool, wenn es Politiker gibt, wo man denkt, oder generell Sachen gibt, die nicht alle nur tragisch, alle nur milde belächelt werden. Und auch von der Jugend finde ich es gut, oder wenn man der Jugend irgendwie das hinkriegt, denen zu zeigen, dass auch Politik eine harte Sache ist und ein wichtiges Geschäft ist und dass sich vieles ändern muss natürlich, aber dass man jetzt auch nicht durch einen Video durch eine Stimmung jetzt denkt, ja, die sind ja alle scheiße, sondern ich meine, ganz viele, das der Meinung bin ich immer noch wie letzte Woche, die darunter sofort schreiben, ich bin jetzt irgendwie 45 und das ist die Stimme meiner Generation, auch wenn die 20 Jahre jünger sind, wir haben nie was gemacht. Ja, ich meine, Sachen weiß man und Sachen müssen sich verändern und da passiert jetzt gerade mal was, aber wie gesagt, ich bin immer noch ein bisschen zwiegespalten, wie diese Dynamik so weitergeht, wie das auch auf die weiteren Wahlen und sowas sich alles ausschlägt.
Ja, was wir vor einiger Zeit mal gesagt hatten hier in diesem kleinen verlorenen Kosmos dieser Sendung, die Bundesrepublik häutet sich und ich habe das Gefühl, dass so langsam das fertige Insekt aus der Hülle rausschlüpft und dass wir so langsam anfangen, vielleicht neben uns zu stehen und vielleicht ist das alles gar nicht so schlecht. Also weißt du, was wir vor zwei Jahren noch für so den Zusammenfall gehalten haben. Vielleicht ist das auch alles gar nicht so dramatisch. Ich bin aber auch Optimist. Ich war letzte Woche in Weimar. Da wollte ich eigentlich vorher nicht drüber reden. Jetzt wollte ich eigentlich auch gar nicht nachher drüber reden. Aber das war ein sehr interessanter Abend. Das war ein Termin, der vor zwei Jahren oder sowas haben die mich schon eingeladen von der Gedenkstätte Buchenwald Mittelbau Dora. Liebe Grüße. Das war ein ganz schöner Abend im Nationaltheater. Und da waren so drei Aktivisten auf der Bühne. Ich saß auch mit dabei und ein Moderator. Und wir haben uns darüber unterhalten, wie sich so Dinge verändern. Und alle guckten so mit großen Augen auf die Bühne. Und alle hatten das Gefühl, das war so ein ganz angenehmer Abend, an dem sich alle so gegenseitig Kraft gegeben haben und vor allen Dingen am Ende die Feststellung, dass sich das keiner so richtig ausgesucht hat, diese ganze Scheiße. Also auch dieses ganze Politikgelaber, was in dieser Sendung ist, weißt du, ich würde das gerne mal eigentlich ausblenden, aber dann denke ich immer, wenn ich das mal eine Woche nicht mache oder wieder nicht drüber sprechen, dass es irgendwie auch falsch ist und man sich das irgendwie auch nicht so richtig aussuchen kann, dass es so ist.
Du meinst, dass es deine Aufgabe ist, darüber zu reden auch?
Nein, dass es einfach, gewisse Dinge gibt, die du nicht so liegen lassen kannst. Also da erzählt die, kennst du Ben Salomo, den Rapper, der früher Rapper Mittwoch gemacht hat?
Nee, kenn ich nicht.
Na, der hat auf jeden Fall wahnsinnig viele antisemitische, furchtbare Kommentare bekommen auf seiner Facebook-Seite, war irgendwann angenervt von der ganzen Rap-Presse, die immer nur irgendwie den ganzen Rapper nach dem Mund schreibt und sich so um die eigentlichen Termine eigentlichen Probleme nicht kümmert. Ja. Also Stichwort Kollege Farid Bang in Auschwitz und so und Schlimmeres. Und der hat auch erzählt, der konnte einfach irgendwann nicht mehr weitermachen. Er musste einfach irgendwann sich um die Sachen kümmern und die mal aussprechen. Und der tourt jetzt so im Nebenberuf durch irgendwelche Schulen und spricht mit Schülern über die echten Probleme und so. Und das ist, auf der anderen Seite kann man dann sagen, ich würde mir wünschen, dass Leute weniger politisch sind. Dann kommt aber wieder sowas wie Rezo raus, wo du dann denkst, ah nee, offenbar geht das gerade erst los. Also ja, vielleicht dann wieder irgendwie.
Ich glaube, jetzt gerade ist es wichtig, vor allem wirklich auch jüngeren Generationen zu zeigen, dass Politik wichtig ist und den Denkanstöße geben. Ich glaube, dass es wichtig ist, nicht mit dem Dampfhammer denen was einzuprügeln, aber das ist ja eh klar. Aber das ist doch total gut, an Schulen zu gehen und darüber zu reden. Ich glaube, das hätte ich mir manchmal, obwohl wir schon eine relativ politische Schule waren, auch mehr gewünscht allerdings an der Schule. Also, dass man so ein bisschen irgendwie einen Politikkurs
hat. Kannst du dich noch an eine politische Aktion erinnern, die ihr gemacht habt damals in der Schule? Irgendwas, warum war denn eine politische Schule?
Naja, es war auf alle Fälle eine sehr linke Schule, in der ich war. Und da wurde auch, also die Lehrer, ja, würde ich schon sagen, alle schon eher Grüne gewesen. Viele, nicht alle. Es war eine Gesamtschule Stellingen, liebe Grüße. Und es gab einige Demonstrationen da, wo ich dann auch den Zusammenhang noch nicht gewusst habe, vielleicht mit 14, 15, aber wir fanden es mega geil, nicht in der Schule zu sein. Und später kam dann vielleicht auch ein bisschen der politische Sinn. Allerdings kam der, muss ich sagen, bei mir erst, nachdem ich aus der Schule raus war und dann so selber in Subkulturen rumhing. So in der Schule selber, würde ich nicht sagen, wurde ich politisch geprägt. Oder habe also ein politisches großes Bewusstsein bekommen. Aber andere vielleicht, die vielleicht auch ein bisschen klüger waren als ich. Ich wäre auch ein Spätzünder gewesen. Hattest du in der Schule politisches Bewusstsein? Würdest du sagen, mit 16 hattest du schon politisches Bewusstsein? Würdest du auch sagen, das ist cool? Das ist immer eine Frage, die mich interessiert. Würdest du sagen, mit 16 wählen ist in Deutschland wäre okay? Würdest du das befürworten?
Ja, finde ich schon. Also wenn du dich mit 16 auf den Mofa
setzen kannst. Findest du, dass du mit 16 schon hast du schon ein ausgeprägtes politisches Bewusstsein?
Ja, ich finde diese Idee von der Partei zu sagen, wenn man die ersten 18 Jahre nicht wählen darf, dann darf man die letzten 18 Jahre seines Lebens auch nicht wählen. Ich finde, gerade was so Zukunftspolitik angeht, ist es doch eigentlich fast fahrlässig, dass du dann junge Leute nicht wählen lässt. Und ab 16 ist doch in einigen Ländern sogar schon in Kommunalpolitik erlaubt. Ich finde schon, das ist eine gute Idee. Und ich weiß, mit 16 war ich schon politisch. Also wir hatten einen sehr politischen Geschichtslehrer zum Beispiel, der sich wahnsinnig eingesetzt hat dafür, dass wir wissen, welche Nazi-Schreckensstätten um uns herum existieren, dass wir da nicht einfach so durch die Welt fahren und immer nur irgendwelche banalen Dinge sehen, sondern auch wissen, wo unsere Großeltern die Konzentrationslager in der Nachbarschaft ignoriert haben oder wo die Synagoge stand, die irgendwie 1938 abgefackelt wurde von den Leuten damals in Bremen-Nord. Das fand er schon wichtig und das fand ich auch wichtig.
Aber jetzt stell dir mal vor, irgendein Rapper mit großer Macht, ne? Also der so 2, 3, 4 Millionen Follower auf Instagram hat.
Welcher Rapper ist das denn noch? Wer hat denn noch große Macht? Welcher Rap?
Capital Bra hat 3,5 Millionen, Bones MC hat 2 Millionen.
Das ist kein Rapper.
Aber stell dir mal vor, einer von denen macht einen Aufruf. Ey Leute, pass mal auf, bald sind Wein. Wir haben eine Partei gegründet, die Shisha-Bar-Partei. Wählt die mal alle, nur zum Abfeiern, die große Shisha-Bar-Partei. Und dann wählen irgendwie alle 16, 17-Jährigen. Und auch natürlich noch ein paar 18, 19-Jährige, weil die das so geil finden. Weil die auf Instagram so geile, coole Argumente liefern, warum die Shisha-Partei jetzt das Geilste ist. Dass die Shisha-Partei auf einmal die Wahl stürmt. Dann ist es nämlich nicht Rese, sondern irgendein anderer Horst, der das so unbedarft macht, weil er gerade irgendwie gutes hier Tilidin oder wie die Scheiße heißt, die sich dann mal einwerfen genommen hat und auch so ein, ja, keine Ahnung, diese Nummern, wo du keine Schmerzen, keine Angst hast, eingeworfen hat und dann sagt er, wir gründen die Shisha-Partei. Und dann werden die auf einmal kriegen, die so 8% oder 10%, die jetzt voll wichtig gewesen wäre, damit die AfD übrigens auch, müssen wir auch drüber reden. Aber siehst du diese Gefahr nicht? Verstehst du das nicht?
Ja, aber ist doch mit der AfD auch genauso. Da sitzen irgendwelche Freaks, die sagen, wir sind zwar dumm, wir haben nur Scheiße im Kopf, wir machen jetzt aber eine Partei für die anderen Dummen mit Scheiße im Kopf. Dann kriegen die am Ende 12% und sitzen im Bundestag. Ich meine, dann soll das doch lieber Capital Bra machen. Die sitzen wenigstens ganz an der Shisha-Bar und haben keine Ahnung. Ja, wirklich. Also besser als im Bundestag rumsitzen und irgendwelche komischen Neonazis oder irgendwie da in die Büros reinholen. Das ist doch mit der AfD auch nicht anders. Das wollen ja auch irgendwelche Idioten. So, also das ist. Nee, also ich finde, das sollte schon jeder machen können. Ich frage mich nur, weißt du, ich denke immer, weil viele Leute sagen, ja, es müsste mal so eine neue Partei geben und so. Es fehlt doch irgendwas. Ich weiß nicht, ob ich da sentimental bin oder sowas. Ich denke mir nur, wir sind doch in Deutschland, es müssten doch die bestehenden Parteien eigentlich in der Lage sein, die Stimmung in der Bevölkerung aufzunehmen und daraus was draus zu machen. So dumm kann die SPD doch nicht sein. Ich meine, also offensichtlich schon. Aber ich denke mir, dass, weißt du, die Partei, die das als einzige Partei das Social oder Sozial im Namen der Partei drin hat, warum die sich nicht mal so ein bisschen um zum Beispiel soziale Medien kümmert. Also wenn das schon sozial im Parteinamen drin ist, dann kann man mal gucken, ob man das eventuell mal wieder ein bisschen ausspielen kann. Aber da kommt ja überhaupt gar nichts. Überhaupt
ja, und
nichts.
Wenn dann auch leider sehr unglücklich. Lars Klingbeil zum Beispiel ist großer FC Bayern München Supporter. Der General, was ist der Generalsekretär der SPD?
Ja, weiß nicht, heute ist jetzt Sonntag, wir nehmen den Podcast am Mittwoch auf. Es kann sein, dass er auch gar nichts mehr ist.
Ja, das zum Zeitpunkt keine Ahnung, der Ausstrahlung. Auf alle Fälle, also, ich habe ihm das auch schon mal, ich habe das wirklich über Instagram mal geschrieben. Ich finde, dass man einfach, also ich finde, dass die Logik als FC Bayern-Fan SPD zu wählen ist so, keine Ahnung, ich weiß, das ist jetzt vielleicht für viele eine Milchmädchenrechnung. Mich stimmt da was nicht, ganz ehrlich, ganz liebe Grüße an Lars Klingbeil, aber irgendwas stimmt da nicht. Also ich kann
die SPD ist eigentlich Union, die SPD ist doch Union Berlin eigentlich. Das ist der Club, der unwahrscheinliche Club, der 30 Jahre ackert, wo man immer zur Arbeit geht und die Lunge tut einem weh und so. So, und dann kommst du und dann schaffst du es auf einmal mit Ach und Krach in die erste Liga. Und diese Kraft, das ist doch das, was die SPD normalerweise bringt.
Richtig. Richtig, also ich würde auch mal überlegen, zur Union zu gehen. Auf alle Fälle herzlichen Glückwunsch, FC Union. Ne? Union Berlin ist tatsächlich in der ersten Bundesliga. Dann gibt es ein Derby dieses Jahr, Hertha BSC gegen Union Berlin. Ich kann mich dran erinnern, in den 80er Jahren war sogar, glaube ich, nochmal Tennis Borussia oder Schwarz-Weiß Berlin oder noch so ein anderer Verein auch noch, die waren mal zu dritt vertreten in der Bundesliga Berlin. Das waren die goldenen Zeiten, als Berlin noch richtig groß war im Fußball.
Ja, damals, weil die Stadt war noch in Sektoren eingeteilt. Da spielte die französische Berlin-Mannschaft gegen die amerikanische und die gegen die englische und die russische und so. War ja früher eine Sektorenstadt. Mein Berlin, das ist meine Stadt. Ich finde die Stadt so herrlich. Das ist eine schöne Stadt. Die Schnauze, das ist prima hier in Berlin.
Ich bin tatsächlich mit dem Fahrrad vor 2 Tagen durch den Grunewald gefahren und bin dann vorbeigefahren am World War II Cemetery der amerikanischen Alliierten, die hier liegen. Das sind ungefähr 4.000, 5.000 Soldaten, die da liegen. Da bin ich rübergelaufen. Das sieht aus von der ganzen Arbeit her, also wie das so aufgebaut ist, wie wirklich bei Soldat James Ryan, die erste Szene. Diese ganzen weißen Grabsteine und so. Und dann bin ich da so längs gelaufen und dann gucke ich auf diese ganzen, da stehen die ganzen Namen eingraviert natürlich und auch die Alter der Kanadier und amerikanischen Soldaten, genau. Und da ist keiner über 25 geworden und der liegt jetzt da irgendwie auf dem Friedhof. Und dann kam mir wirklich dieser Gedanke, irgendwie 70 Jahre Krieg vorbei, die Alliierten um uns herum, schau dir England, Frankreich, schau dir Amerika an. In Amerika ist ein Geisteskranker an der Macht. Frankreich hat einen extrem starken radikalen Rechtsruck. In England wird immer noch um den Brexit gefeilscht. So. Nur Putin ist halbwegs stabil, so. Ich weiß nicht, die Russen sind einfach eine stabile Macht, vielleicht, keine Ahnung. Weil er immer noch jeden Morgen einen Bären tötet, weil er immer noch einen Bären jeden Morgen erwirkt.
Ja, mit so einem Judo-Wurf, der macht immer Ogoshi oder sowas. Jeden Morgen wird ein Bär reingeschickt zum Präsidenten und er legt ihn dann mit so einem Hüftwurf auf die Matte und er wirkt ihn dann mit Würgegriff oder Hebeltechnik.
Ja, oder irgendwas macht er jeden Morgen einfach eine Stunde Jiu-Jitsu
mit so einem Bär am Riesenbraun. Bis der Bär abschlägt.
Ja, und sagen, okay, keinen Bock mehr. Aber grundsätzlich kann man dann sagen, ist es die Aufgabe von Deutschland, jetzt irgendwie jetzt die Scheiße aus dem Kahn zu ziehen, beziehungsweise irgendwo eine stabile Nation zu sein. Das ist ein doofer Gedanke, vielleicht sozusagen stabile Nationen. Aber wenn man sich das so überlegt, ne, Zweiter Weltkrieg und alles, was danach raus resultierte und was aus diesen Ländern oder was gerade in den Ländern überall ist, so, dann kriegt man doch wirklich so ein bisschen auch manchmal Untergangsgefühle, oder du nicht? Hast du das gar nicht?
Nee, ich denke manchmal, wir sind so ein bisschen wie so eine Zeitkapsel, dass alles, was wir damals ausgefressen haben und alles, was danach kam an Besserem, wie so eine Versicherung der Welt gegen die ganze Scheiße, die wir hier mal unsere Vorfahren ausgelöst haben, sein könnte. Weißt du, dass die Antworten damals gemeißelt wurden in unsere Verfassung und quasi nie wieder, das ist so Grundlage unseres Landes oder auch der Mitte Europas. Und dass man jetzt mal, also das ist natürlich wieder blöd, wenn man als Deutscher auch so ein bisschen aufpassen muss, nicht hier den Oberschlauen zu machen, aber sich zumindest mal darauf zu besinnen, dass das alles damals mit einem Grund ins Grundgesetz geschrieben wurde, nämlich weil halt die Scheiße nie wieder passieren sollte. Und das liegt ja alles da. Und es hat funktioniert 70 Jahre lang. Und vielleicht mal gucken, ob man da irgendwie, man muss ja jetzt nicht imperialistisch werden, aber zumindest mal so Ja, mal gucken. Also,
aber eine starke Diktatur, eine starke Diktatur, ne? Könnte einige Probleme lösen. Jan, ich würde gerne, wo wir gerade bei starke Diktatur sind, ein bisschen Musik auf die Liste packen und gleich mir einmal einen kleinen Tee auf die Liste, nicht auf die Liste, einen kleinen Tee machen, aufsetzen.
Es ist, für die zweite es ist so Runde wahnsinnig von Fest politisch. Und Flauschig. Es geht schon los, es ging los mit dem Ende, da waren viele Leute wahrscheinlich verwirrt. Das war natürlich ein kleiner Gag. Aber dann, wir sind so wahnsinnig politisch, waren wir ja noch nie. Warum sind wir so politisch?
Ich glaube, ich bin einfach, ich habe gerade diese Summertime-Sadness, deswegen packe ich Lana Del Rey Summertime-Sadness rauf. Momentan so melancholische Tage. Ich habe auch auf deinen Anraten hin mir Tschernobyl angeguckt. Das fand ich alles wahnsinnig bedrückend. Und dann habe ich noch eine Spiegel-TV-Dokumentation gesehen, die habe ich dir auch geschickt, die hast du dir wahrscheinlich nicht angeguckt, über die Feuerwehr in Neukölln.
Habe ich noch nicht gesehen,
weil ich gestern so eine...
Ja, mach mal gleich. Ich habe gestern so eine Polizeidoku gesehen und habe noch so ein paar andere Sachen auf der Pfanne gehabt, die ich diese Woche noch angucken muss. Ich habe es nicht geschafft, ich habe mir schon viel zu tun gehabt.
Lana Del Rey packe ich mit Summertime Sadness auf die Liste. Ich mag ja Lana Del Rey, weil ich glaube, die ist so eigentlich, wenn sie sich nämlich die Augen schminkt wie so ein Vogel, ein ziemlich einfaches amerikanisches Mädchen. So ein bisschen so eine wirklich so, ich finde die hat immer mal wieder einen guten Song, den mag ich sehr gerne. Und dann packe ich noch auf die Liste Rammstein, und zwar mit dem Song Ausländer. Hast du bestimmt noch nicht angehört, haben ein neues Video gemacht. Ich weiß, Leute regen sich immer noch gerne auf und so, aber ich muss sagen, dass ich die ersten 6 Lieder der neuen Platte alle ziemlich gut finde und sehr unterhaltsam und es ist einfach auch große Unterhaltung einfach. Und das Video kannst du mal angucken. Zum
Konzert dazu. Eigentlich in diesem Jahr auf Deutschlandtour? Die waren gerade auf Schalke.
Ich habe keine Tickets. Das ist ja sehr schwer, da reinzukommen.
Habe ich mitbekommen, dass in der Arena auf Schalke viele, so ich glaube 150, haben sich gefälschte Tickets bei Viagogo gekauft und standen dann damit irgendwie teilweise 800 Euro ausgegeben und die Tickets waren faul. Kam dann da nicht rein.
Das muss ich auch nochmal sagen, das finde ich auch richtig scheiße mit Viagogo. Das muss auch abgeschaltet werden. Diese gesamten Börsen, wo man irgendwie seine Tickets auf ominösen Wegen noch bekommt, auch für viel zu viel Geld oder ähnliches. Ich finde das alles nicht gut. Wenn ich ein bisschen mehr Macht hätte, würde ich es wie Pearl Jam machen und würde meinen eigenen Ticketverkauf starten. Ich finde auch das alles, diese Abhängigkeit von so großen Ticketmaster-Geschichten, gefällt mir alles nicht. Und trotzdem, Rammstein jetzt in der Olympiastadion. Ich habe auf YouTube mir angeguckt, in Gelsenkirchen, wie sie gespielt haben, das ist schon eine monströse Show. Ganz ehrlich, wenn du da drin bist und dir das anguckst, egal ob du jetzt großer Rammstein-Fan bist und nicht, musst du einfach zugeben, dass es eine wahnsinnig große, unterhaltsame Show ist. Und genau, dann Ausländer noch auf die Liste. Hast du auch noch was für unsere Fili und Bumsi-Liste?
Ja, ich habe was für die Fili und Bumsi-Liste für Leute, die neu dazugekommen sind. Das ist die Liste, wo wir den, teilweise ist es sehr schönes Musikmaterial, manchmal auch ein bisschen Müll. Ich gebe zu, das ist oft von mir der Müll, aber in diesem Fall, ich bin durch die Shuffle-Funktion, ich habe einfach Spotify nicht ausgemacht, nachdem ich meine Playlist gehört habe. Und dann läuft es ja irgendwie immer so weiter. Und dann kam ich auf einen Song von Kitsch Creek zusammen mit Gringo. Gringo ist sauer. Und der Song heißt Aua, oh, Gringo ist sauer, featuring Gringo von Kitsch Creek. Und das ist ein super Song, finde ich mega, mega Song. Den möchte ich gerne auf die Liste tun. Aua, oh, Gringo ist sauer von Gringo und Kitsch Creek.
Und wir sind gleich wieder da mit Fest und Flauschig. Heute mit der großen, wir müssen ein bisschen von der Politik jetzt abdriften. Jetzt kommen die leichten Themen, obwohl ich so ein schweres Herz habe, Jan. Bis gleich.
Wo ist the latest shit? Ne? Wo ist das denn? Wo passiert das denn? Wo ist der Merger? Wo ist hier Fashion? Wo ist Musik? Wo ist Architektur? Wo sind die Magazine? Wo ist die Inspiration? Wo ist Augmented Reality? Wo ist das alles? Wo sind die Oculus Rift Brillen? Wo ist der Merger? Wo ist hier Fashion? Wo ist Musik? Wo ist Architektur? Wo ist Augmented Reality? Wo ist das alles? Wo sind die Oculus Rift Brillen? Wo sind die Magazine? Wo ist die Inspiration?
Zeit zum Relaxen. Zeit zum Runterkommen. Mit Fest und Flauschig. Präsentiert von Madame Sibylle.
Hier ist Fest und Flauschig, die Sendung mit dem schweren Herz. Jan, ich muss es dir einfach erzählen. Weißt du, warum es gerade so alles, jetzt kommt das mit dem Hausboot, ne? Das war vielleicht eine dumme Idee, da steht alles auf wackeligen Beinen. Wir haben erschütternde, also Finn Klima und ich haben das Hausboot von Gunter Gabriel gekauft, einige wissen es vielleicht. Und wir wollten daraus was Schönes machen. Und jetzt haben wir echt niederschmetternde Neuigkeiten. Wir müssen fast das ganze Boot eigentlich abreißen und das ist alles so teuer. Und jetzt gerade, jetzt in diesem Augenblick, überprüft gerade Finn Kliman mit unserem Bootsbauer Max zusammen die Statik des Daches. Und wenn das Dach auch noch ab muss, dann ist das eigentlich alles verloren. dann können wir eigentlich den Plan abblasen. Und das ist echt, ja, es hört sich lustig an, aber es ist dann wahrscheinlich so, dass wir beide Geld in den Sand gesetzt haben. Und dann müssen wir gucken, ob wir noch irgendwie Kohle machen können, dass wir nächstes Jahr beim Hafengeburtstag in Hamburg das Boot sprengen können oder irgendwas. Und dann noch, ja, mit so einem asiatischen Sprengmeister, weißt du, dass der extra kommt. Es gibt so einmal im Jahr an der Alster, kommt einer aus Frankreich, aus Russland und irgendwie aus China. Da kommen so Sprengmeister, nee, also so Feuerwerktypen. Ja. Und wenn wir so einen Sprengmeister, der das Ding irgendwie auch noch künstlerisch in Szene setzt, bevor es dann auf den Elbgrund geschickt wird. Ne? Wenn wir sowas finden und damit die Kohle wieder rausholen, wäre auch noch gut. Aber noch ist nicht alles verloren. Jetzt sind die letzten, jetzt kommt es drauf an gerade. Deswegen sitze ich hier auch und ich kriege vielleicht noch während der Sendung die Nachricht, ob das überhaupt noch irgendwie
Woran liegt denn das? Was ist denn da passiert?
Das ist einfach ein Scheißhaufen. Wir haben dieses Boot für günstiges Geld gekauft. Da kann man niemanden Vorwurf für machen. Wir sind beide ahnungslos. Wir haben schon gemerkt, da muss einiges gemacht werden an diesem Boot. Dann hat sich aber rausgestellt, dass die Wände, dass das alles, die Bilge ist das zwischen Boden und ganz unten, was da so, also der Hohlraum, dass das alles kaum, also dass da noch eine Menge, dass das alles gesandstrahlt werden muss. Das kostet unfassbar viel Geld. Wir haben einen Kostenvoranschlag von über 200.000 Euro bekommen. Und da ich in meinem ganzen Leben noch nie mich für so ein Projekt gewidmet habe, ist das einfach eine utopische Summe. Man will jetzt auch nicht irgendwelche, also Crowdfunding-Sachen, weil ich kann den Leuten ja nicht versprechen, dass sie dafür ein Stück vom Boot kriegen oder so. Weißt du? Also wenn, dann wissen wir das schon auch mit eigenen Händen alles dahin kriegen, beziehungsweise mit unserem eigenen Geld. Und wenn wir merken, das ist jetzt alles zu viel, dann war das vielleicht alles nur ein großer Traum und man kann sich einfach ein neues Hausboot fürs kleine Geld kaufen.
Ja, aber meinst du, ach ja, das wäre natürlich eine Alternative. Andererseits könntest du dann nie sagen, das ist das Hausboot von Gunter Gabriel. Wer weiß, das hat ja auch was. Und wenn ihr zwei das aufmotzt, also wenn es an Geld liegt, also ich würde euch jetzt nichts leihen oder auch nichts schenken, aber man... Man könnte mal überlegen, es gibt da bestimmt irgendwelche verrückten Startups irgendwie aus Berlin, die irgendwie Geld rumliegen haben und da heißt das große, keine Ahnung, das große Rheinmetall-Boot von Finn und Olli. Von der Firma Rheinmetall, die braucht gerade Image-Boost.
Wäre das schon geil, wenn man drauf pennen kann, alles. Ich habe überlegt, das dauert doch höchstens noch 2-3 Jahre, dann wirst du gekickt beim ZDF. Und dann machst du deine YouTube-Sendung auf unserem Boot. Das, weißt du, dann schieben wir dich immer für die Sendung auf freies Gewässer und dann kannst du da auch Menschen klonen und dann kannst du endlich mal all das umsetzen, was du bei Neo Magazin nicht machen kannst. Dann machst du eine Sendung, Böhmermanns erste Sendung auf freien Gewässer. Wirst du auch mit dem Hausboot irgendwo hingezogen und dann kannst du ein Schaf klonen, da kannst du machen, was du willst und dann kannst du wirklich echt.
Wir sind in internationalen Gewässern, jetzt ziehen sie alle die Hose aus und jetzt wird erstmal schön hier, wir strahlen aus. Ja, ich weiß, wäre das rechtlich überhaupt möglich? Ist das überhaupt noch so mit internationalen Gewässern? Das ist doch alles mittlerweile reguliert. Da muss man dann vor Seegericht nach Hamburg oder sowas, wenn man Scheiße
baut. Aber es gibt doch so eine Sekte, die auf offenem Meer, hat Michel Ulbeck irgendwo mal geschrieben, jedenfalls, die, also dadurch habe ich mich ein bisschen informiert, die auch alle so Gewänder tragen und wirklich so aussehen wie aus Star Trek und die versuchen Menschen auf offenen Gewässern zu klonen.
Zyklon. Meinte er das ernst?
Zyklon.
Meinte er das so ernst oder kann es eventuell sein, dass das Michel Ulbeck in seiner, also dass er es Fiction?
Nee, es gibt auch Fotos. Also, das war zu der Zeit, als er das Buch Die Möglichkeit einer Insel geschrieben hat. Da hat er sich auch mit verschiedenen Sektenführern getroffen, weil er damals die Sekte als Ausweg, glaube ich, gesehen hat. Also nicht die Sekte von Sido und Beteid, sondern die Sekte, also die. Echt, nur so eine Sekte. Naja, auf alle Fälle, das ist alles gerade, Jan, das zieht mich gerade runter. Ich bin heute ein Mellow-Olli. Und dann kommt dazu, dann habe ich mir diese Spiegel-TV-Reportage angeguckt und da wurden halt Feuerwehrleute begleitet in Neukölln bei so einem Hausbrand. Die haben sich meiner Meinung nach sehr trottelig angestellt. Es hat gebrannt und sie sind ins falsche Haus reingelaufen, haben dann gemerkt, dass es brennt nebenan. Dann haben sie die Leiter ausgefahren und haben gemerkt, da ist ein Baum vorm Fenster und kommen mit der Leiter nicht da ganz hin. Das war aber alles sehr interessant und es ist auch echt ein harter Job und ein guter Job, finde ich. Feuerwehrleute ziehe ich meinen Hut vor. Und dann wurde ein Notarzt begleitet, der hat einen Einsatz gehabt und das hat mich wirklich kurz, hat mein Herz gebrochen. Könnt ihr euch alle angucken. Ein alter Mann in Berlin, vielleicht 70, 75, sitzt auf der Bank. Man denkt am Anfang, ja, ein obdachloser Alkoholiker. Aber nichtsdestotrotz ist es einfach ein alter Mann, der nicht mehr kann. Seine Beine konnten nicht mehr. Er hat irgendwie Rheuma. Und er hat vor 2 Monaten die Wohnung, und da kommt dieser Dialog mit dem Notarzt, Jan. Der Notarzt fragt ihn, wo er wohnt. Er meint, er hat seit 2 Monaten keine Wohnung mehr. Wegen Eigenbedarf wurde die von den Mietern, wurde er rausgeworfen. Er hat 1000 Euro Miete, er findet keine Wohnung und er hat auch eigentlich gar keinen Bock mehr. Und jetzt ist er seit 2 Monaten auf der Straße. Und dann wird er so gefragt, was haben Sie denn beruflich gemacht? Und dann hat er gesagt, ich war Fernsehmechaniker. Das war ein ganz normaler Typ und der sitzt da und ich gucke den so an, der sieht total aus, als wenn der einfach keinen Bock mehr hat auf diese Welt und dieses Leben. Und ich glaube, das ist auch so eine Sache, die mich manchmal so runterzieht, dass wir vielleicht alle Zivildienst machen, aber ich glaube, bevor man alt wäre, sollte man auf alle Fälle wieder sowas wie ein soziales Jahr, finde ich, machen. Und man sollte irgendwas mehr für alte Leute auch tun. Irgendwie, wenn man 50 ist, wenn man die 50 erreicht hat, auch nochmal ein soziales Jahr, damit man sich aufs Altwerden einrichtet. Und damit ältere Menschen eine starke soziale Gruppe haben, wo sie zusammen alt werden. Oder dass wir in Deutschland generell mehr mit dem Altwerden irgendwie klarkommen. Das beschäftigt mich irgendwie. Vielleicht auch, weil ich 45 bin. Ich glaube wirklich, das ist auch gesellschaftlich in Deutschland noch ganz schön am Hinken, wie wir mit alten Leuten umgehen.
Eine geile Idee. Nicht Wehrpflicht in die Verfassung reinschreiben. Die Wehrpflicht ist ausgesetzt, ist ja in unserer, also ist gerade, gibt's nicht, aber vielleicht einfach eine Sozialpflicht. Für alle Leute, ja, die fertig sind mit Schule und Beruf. Ein Jahr lang soziales Pflichtjahr. Und wer möchte, muss eine Verweigerung schreiben und begründen, warum er lieber mit Waffen Leute totschießen will.
Ich finde das auch wirklich gut, ein soziales Jahr einzuführen und vielleicht das auch nochmal machen, tatsächlich, wenn man sogar ein bisschen älter ist, wenn man vielleicht sogar in der Businesszeit seines Lebens ist, sich ab und zu darauf zu besinnen, dass man nun mal auch alt wird, dass alle Menschen alt werden und dass man versuchen muss, eine Gesellschaft zu finden, wo das auch nicht so klafft zwischen alt und jung. Und ich rede jetzt nicht vom politischen Denken und all solchen Sachen, sondern vom menschlichen her. Ja, wäre echt geil, wenn, keine Ahnung, ich habe mal gelesen, dass es auch irgendwo so ein Institut gab, wo Leute, die in Rente sind, aber noch irgendwie arbeiten können und nicht ein Institut, also irgendwie so eine Gruppe, wo Leute noch was machen können, alte Ingenieure oder Leute, die noch arbeiten wollen eigentlich. Auf alle Fälle, dieser Mann in der Dokumentation hat mir so das Herz gebrochen, weil er einfach ein ganz normales Leben wahrscheinlich geführt hat, bis er irgendwann gemerkt hat, das ist mir alles zu derbe hier. Zu derbe hat er wahrscheinlich nicht gesagt, aber naja. Guck dir das mal an, das ist eine gute Dokumentation.
Werde ich mir angucken. Ich habe den Link von dir bekommen. Vielen, vielen Dank. Ein sehr schöner Gedanke aus der letzten Woche, über den ich viel nachdenken musste. Am Mount Everest ist Stau. Es wollen zu viele Leute ganz nach oben.
Ich habe gehört, das eine Bild ist aber eine Fotomontage, wo die da so Reihe an Reihe auf dem Mount Everest stehen. Das kann gar nicht sein.
Aber trotzdem,
es gibt, glaube ich, nur 500 oder 300 Genehmigungen irgendwie pro Jahr oder so. Ich weiß es nicht ganz genau, aber trotzdem, alle wollen da hoch, ne?
Alle wollen nach oben auf den Mount Everest. Und wir haben ja schon mal so einen kleinen Ausflug gemacht in die Richtung, wie viel Individualismus und wie viel, ich ziehe das Ding jetzt durch, verträgt eigentlich so eine Gesellschaft. Und dass das so ein Reiseziel ist und sich viele Leute, die sonst nichts mehr erleben, irgendwie dann vornehmen, auf den Mount Everest zu klettern. Und zwar so sehr, dass das da so voll ist, dass die Leute links und rechts in die Gletscherspalten fallen, weil sich da irgendwie auf den Füßen rumstehen. Das ist irgendwie auch so ein merkwürdiges Symptom von all dem, was gerade passiert. Ich glaube, das ist wirklich, wir sind ja oft mal so das Orakel und so, ne? Das jetzt nicht so als Orakel gemeint, aber mal so als Idee. Nachdem wir jetzt alles ausprobiert haben, von wegen, jetzt machen wir alle irgendwie Startups und AGs und wir gründen alle ein Nagelstudio und wir kaufen alle Aktien und sowas und wir haben alle eine Eigentumswohnung, ist vielleicht der neue heiße Scheiß, dass man das irgendwie wieder hinbekommt, man sich einander zuwenden. Nee, Tiny House ist das gleiche wie Mount Everest. Das ist quasi, sich diese Bedingungen, die existieren, einfach so hinnehmen und darin so möglichst komfortabel einrichten, sich dann sagen, ich kann mir kein Haus kaufen, kann mir das nicht leisten, möchte aber trotzdem Eigentum, deswegen fahre ich mir so ein fucking Tiny House auf eine Wiese, wo ich dann lebe wie so ein Eremit irgendwie in den 50er Jahren. Das muss ja nicht sein, nee, aber die Hinwendung zueinander, das, was ich, ohne zu sehr ins Detail zu gehen, bei dieser Weimar-Geschichte, das war wirklich ein super schöner Abend, es waren ganz wenig Leute da, wir haben extra gesagt, irgendwie nicht da großen Saal, sondern das war super klein und 100 Leute waren da und wir haben dann am Ende auch noch lange weitergeredet, es ging bestimmt 2,5 Stunden, die Leute haben gut durchgehalten, obwohl die Luft schlecht war und was am Ende blieb irgendwie, dass das schon manchmal auch Aktivismus ist oder irgendwie Beteiligung ist, nur Solidarität oder einander zu zeigen, dass man quasi sich kümmert, dass das schon reicht, weil da waren so viele Leute, da war ein junger Mann, der sich irgendwie einsetzt für hier dieses Rechtsrockkonzert in Thema. Und das ist ja von außen betrachtet, weißt du, wenn wir in Köln sitzen und da Witze drüber machen, ist das ja das eine. Aber richtig scheiße ist das halt, wenn das sein Dorf ist, wo da einmal im Jahr 6000 Neonazis hinkommen, die sagen irgendwie, wir klauen uns jetzt diese Wiese hier, wir machen eine politische Veranstaltung, man kann nichts machen von Genehmigung her. Und dann fahren da einfach 6000 Faschos hin und machen dein ganzes Dorf kaputt. Und da find mal jemanden, der Bock hat, sich dann da hinzustellen und zu sagen, nee, mit uns nicht. Und das ist echt schon eine harte Aufgabe, sowas durchzuziehen. Und ich fand das einigermaßen bewundernswert, wie die da, mit was für einer Energie die da gebrannt haben dafür, dass auch der Name von so einem Dorf nicht in Verrufenheit gerät zum Beispiel.
Ja, das ist, glaube ich, auch echt wirklich ein Kampf, den du da.
Du hast gerade irgendwas anderes gemacht. Du hast gerade irgendwelche Sachen gelöscht. Du hast Sachen auf deinem Rechner gelöscht, während ich hier versucht habe, was zu sagen, was mir wichtig ist, Olli.
Na, hier ist was runtergeladen worden, nur ganz normal.
Ja, der was Porno, denn deine Porno, das kannst du später runterladen.
Wieso? Ja, aber nur, wenn Spotify zugeschaltet ist, habe ich die Standleitung. Dann kann ich die hohen, schnellen Raten hier runter. Dann kann ich die Bits absaugen. Pornos über Spotify, das neue Ding. Gibt es bald vielleicht auch. Dann könnt ihr, wenn die irgendwie...
Akustikporno. Nee, Akustikporno.
Akustikporno? Nee. Porno ist, glaube ich, auch schon wieder out, oder? Ich glaube, Porno ist nicht mehr so angesagt.
Sex Porno. Selber machen. Wieder angesagt. Wieder in.
Keine Ahnung. Worüber wollte ich denn gerade noch mit dir reden, Jan? Ich bin auch so zerfahren. Ich gucke tatsächlich.
Andrea Nahles, Oliver Pocher. Worüber möchtest du reden?
Was ist mit Oliver Pocher?
Er hat ein pinkes Hemd an und hat irgendwie, weiß ich nicht, lustige Sachen gemacht. Ich weiß es nicht so ganz genau. Ich habe übrigens diese Woche Hering für mich entdeckt. Ich habe jahrelang mich geweigert, Sahnehering schön mit Apfel.
Ekelhaft, kann ich immer noch nicht. Ich weiß nicht wieso. Das ist so fischig, oder?
Nee, pass auf, Olli. Habe ich auch gedacht. Und dann bin ich hingegangen in den Supermarkt. Ich hatte so einen schönen Single-Dad. Weißt du, was man mal so Abende, wo man mal alleine ist und auch mal weiß auch, am nächsten Tag kommt keiner und so. Und dann bin ich in den Supermarkt gegangen. Schöne Rewe City. Rewe City. City of Justice. City of Peace.
City of Justice.
Rewe City, City of Justice. Nicht zu wechseln mit Rewe Togo. Hab ich mir so einen schönen... Ja. So eine schöne große Packung mit 500 Gramm Hering in Sahnesoße mit Zwiebel und Apfel und Dill. Und da habe ich mir da Pellkartoffeln zugemacht. Das hat so lecker geschmeckt. Ich habe am nächsten Tag noch den Fischgeschmack gehabt. Das hat so lecker geschmeckt, Olli. Ehrlich.
Heißt das nicht Hering mit Stipp? Kennst du das mit Stipp?
Ja, Heringstipp. Das ist Heringstipp. Ja, Stipp.
Das hat meine Oma immer. Hering mit Stipp, hat sie immer gesagt. Aber was ich gemacht habe, ich war ja auch vor ein paar Tagen in Hamburg, bin zu meiner Lieblingsmetzgerei gefahren und habe mir eine Grützwurst mit Rosinen geholt. Die so aufplatzt beim Braten. Oh, das ist so lecker. Das sieht echt aus wie ganz dunkle Scheiße. Ne? Also so ein dunkler Schiss. Aber wenn das, also es ist einfach so lecker. Und Grützwurst gibt es halt in Berlin nicht oder heißt anders. Ist keine Blutwurst, da ist irgendwie Graupen oder sowas drin. Das ist auch so eine Sache, die mag ich nur, weil ich das bei meinen Großeltern bekommen habe. Genau wie Nierchen würde ich jetzt auch nicht mehr mit anfangen. Manche Trendsportarten oder Sachen esse ich jetzt einfach nicht. Also aus nostalgischen Gründen kann ich aber auch verstehen, wenn man jetzt sagt, jetzt möchte man da nicht mehr einsteigen und keine Nieren mehr essen. Aber irgendwie
Nierchen-Game.
Ist Nierchen-Time. Jan, ich bin so ein bisschen leer diese Woche. Das tut mir wahnsinnig leid. Ich habe Tschernobyl geguckt, ich habe so viel traurige Sachen, ich habe so viel, also meine düstere Zukunftsmalerei, die dann auch wieder verschwinden muss. Wie heißt das nochmal? Spökenkickerei. Das nennt man in Norddeutschland Spökenkickerei, wenn man so alles so verurteilt. Will ich gar nicht haben. Aber kann der Mensch sich immer davon freimachen, außer wenn er so ein glücklicher Trottel ist, der irgendwie Yoga macht und hier viel Geld und eine Wohnung hat, wo er mit dem Fahrstuhl mit seinem Auto reinfahren kann, damit keiner Loser draufschreibt. Also ist das vielleicht muss man sich auch selber ablenken. Weißt du, was ich meine?
Ich weiß, was du meinst. Ja. Ich weiß, was du meinst. Ich habe diese Woche, um mich selber abzulenken, also zum einen Heringstipp entdeckt. Lass uns mal die Themen so ein bisschen wieder aufs Leichtere drehen. Ist alles so deprimierend, diese ganze Europawahlgeschichte und so. Übrigens, liebe Grüße an Martin Sonneborn und Nico Semsrott. Die sind beide zweit.
Nee, zu dritt, denke ich sogar, oder?
Nee, zu zweit. Sie sind zu zweit für die Partei ins Europaparlament gezogen. Es ist wirklich besonders schön, finde ich, die Verzweiflung der etablierten Parteien und der SPD und selbst irgendwie gut gelaunte Grüne, die sagen, ja, die Spaßpartei, die macht die parlamentarische Arbeit, macht die kaputt und das macht das lächerlich. Nee, die macht das nicht lächerlich, die Partei, sondern die sorgt dafür, dass sich überhaupt irgendjemand dafür interessiert. Das macht nämlich keiner, kümmert sich keiner drum, weil ihr in Sacharbeit versunken seid, ist ja klar. Deswegen muss es ab und zu mal Leute geben, die sich so ein kleines bisschen fürs große Ganze interessieren und da so ein bisschen mit dem Scheinwerfer drauf leuchten. Das ist nur gut und ich glaube, das sind beides ganz feine Typen, die werden da mit der Verantwortung schon nichts Schlimmeres machen, als in den letzten 40 Jahren mit der Verantwortung in Brüssel gemacht wurde. Nee, um das Thema mal auf was Leichteres zu lenken, ich habe nicht nur Heringstipp diese Woche ausprobiert, sondern pass auf, in meinem Rewe City, City of Justice, es gibt auch andere Läden wie Edeka zum Beispiel oder Penny ist auch für Rewe-Konzern, aber oder Tengelmann, der ist ja nicht auch am Mount Everest in der Gletscherspalte? Kaisers Tengelmann? Irgendwie schon.
Weißt du, was mir bei Edeka auffällt, ist das Gefälle der Qualität der Filiale. Das kommt immer drauf an, in welchem Stadtteil du dich befindest. Es gibt Edeka-Läden, die haben so extra gute, schöne Produkte. Und dann gibt es wirklich welche noch, die sind so aus der Zeit gefallen wie 1982, wo so ein Typ im Kittel dahinter den ganzen Tag Fleisch zerschneidet, wo es so eine kleine Fleischtheke geht, wo du auch einen Kopf einziehen musst, weil der Laden irgendwie in den 80ern in so einem Bau eingebaut wurde. Und da gibt es dann noch so eine kleine Edeka-Filiale. Die gibt es nur noch ganz selten. Und dann gibt es diese großen, schönen, die man aus den Werbespots kennst. Und ich glaube, das hängt sehr viel damit zusammen, wie reich das Viertel ist, in dem man sich gerade befindet.
Ja, das stimmt. Und weil Edeka ja ein Supermarkt ist, der von Einzelkaufleuten geführt wird, also die haben quasi nur diese Marke, ist das immer sehr, kommt es immer sehr darauf an, was für ein Spirit der jeweilige Filialbesitzer so in seinen Laden reinhaucht. Und wenn es so alte, diese alten Edeka-Filialen sind so ein bisschen so wie so ein alter Mercedes mit einem alten Kennzeichen dran, weißt du, aus so einer vergangenen Zeit. Die gibt's fast gar nicht mehr. Und wenn ich mal in so einem bin, freue ich mich aber auch so ein bisschen, wie so ein Auto sehen ohne Euro-Kennzeichen. Da weißt du, da steht seit 20 Jahren in der Garage, das stinkt noch, wenn man es anmacht. Du weißt genau, wie es von innen riecht. Und so ein geiler Edeka ist schon auch was Feines. Nicht diese aufpolierten. In meinem Rewe City auf jeden Fall, City of Justice, City of Peace for Every One of Us, ist am Eingang, die haben umgebaut, Revolution, hahaha. Ein Rewe-Spruch nach dem anderen heute. Es ist keine Schleifwerbung und Rewe ist bestimmt auch ein Scheißladen auf eine Art irgendwo. Aber sind halt überall. Auf jeden Fall ist da eingebaut worden in den Rewe eine Veggie-Theke. Da gibt's jetzt direkt zu Beginn, ist immer Gemüse am Anfang, aber jetzt ist vor das Gemüse vorgeschaltet eine riesige Veggie-Kühltheke. Das erste, was du siehst, wenn du reinkommst, die Veggie-Kühltheke. Und es gibt da wirklich alles. Und ich stand davor und konnte es überhaupt nicht glauben. Da gibt's Shivapshishi. Es gibt Burger. Es gibt Hackfleisch. Es gibt Mortadella. Es gibt Schinken.
Alles Sachen. Alles Veggie. Ja, alles Veggie, aber es ist alles Sachen, die eigentlich Fleischgerichte sind. Jetzt nochmal ein Veggie. Ich finde, wenn man die Möglichkeit hat, mit der Veggie-Revolution nochmal richtig zu punkten, dann muss man weg davon, Fleischgerichte zu imitieren, sondern mehr die Veggie-Marke pushen. Das ist ja
albern. Nein, falsch. Das habe ich nämlich auch immer gedacht. Aber dann dachte ich, was hält mich eigentlich davon ab, wirklich so ab und zu mal mehr Veggie zu machen? Es hält mich davon ab, dass ich einfach Fleisch gerne mag, beziehungsweise Fleischzubereitungen. Und zwei Fleischzubereitungen, wo es wirklich scheißegal ist, weil ich habe es ausprobiert, dass da Fleisch drin ist. Ich sag dir das. Fleischwurst, also Mortadella, da muss kein Tier für sterben. Ich schwöre dir, ich habe diese Wurst gegessen.
Die Fettaugen kannst du nicht rekonstruieren.
Nein, ich meine diese normale Fleischwurst, wo keine Fettaugen drin sind, wo manchmal Pistazien drin sind, nicht Bierschinken oder sowas, sondern Fleischwurst.
Nein, aber Mortadella ist keine Fleischwurst, ne?
Nee, ich weiß. Wir sagen in Bremen haben wir Mortadella gesagt.
Leona.
Genau. Was Kinder immer gerne essen, die so als Bärchenvariante gibt. Ich habe so eine Veggie-Leona gegessen und ich schwöre dir, du schmeckst keinen Unterschied mehr. Du schmeckst auch keinen Unterschied mehr in der Konsistenz. Gar nichts. Das schmeckt 1:1 wie Leona. Und da habe ich mir so ein, als nächsten, da habe ich das, ich konnte das nicht glauben, weil ich dachte, okay, das kann doch nicht sein, dass sie schon so einen Fortschritt gemacht haben. Früher war das halt immer so Brattofu und so, das hat immer scheiße geschmeckt. Und jetzt haben die da in ihrer Chemieküche echt einiges geleistet. Und das zweite, was ich gekauft habe, ist Veggie-Hackfleisch. Und ich habe eine Bolognese gemacht mit Veggie-Hackfleisch. Und du schmeckst keinen Unterschied. Das ist die Konsistenz, es ist 1:1 genauso. Und da merkst du mal, wie wenig Bolognese oder Lasagne oder sowas eigentlich auf echtes Hackfleisch angewiesen ist. Habe ich jetzt einfach verwendet, hat niemand gemerkt. Niemand.
Das gibt so ein paar Sachen, wo ich dann doch auch einmal, also ich finde es ja auch gut, wenig Fleisch zu essen, aber eine Bolognese mit Hackfleisch, das ist einfach also die kriegst du einfach, finde ich, mit schön Rotwein, Zwiebeln, schön lange gekocht, die ganze Gülle, schön 3-4 Stunden auf dem Herd. Das finde ich, also keine Ahnung. Okay,
ich will auch nicht umsteigen.
Wir müssen umdenken generell. Es ist ein großer Klimakiller. Es ist immer noch die ganze Fleischproduktion, gebe ich ganz ehrlich zu. Aber eine Bolognese esse ich dann lieber als eine Variante Thunfisch-Bolognese. Kennst du das, Jan? Das finde ich ja sehr, sehr gut. Nimmst du einfach so eine Dose Thunfisch, brätst die rein mit Tomaten, kann man auch sehr, sehr gut essen. Habe ich jahrelang gegessen.
Thunfisch ist nicht so mein Fisch. Nee, der Thunfisch ist nicht mein Fisch. Der Lachs ist mein Fisch. Der Lachs ist mein Fisch und der Hering ist mein Fisch. Ich habe immer den Hering auch gemocht, auch so ein Bismarck-Hering, so ein Bismarck-Brötchen, wo die Flosse noch so, man so zwischen die Zähne ziehen kann. Das mache ich gern, das mache ich gern, das habe ich gern. Ich bin kein Fischtyp, aber Bismarck-Hering esse ich gern, Hering esse ich.
Aber eine Sache wird auch noch passieren, wir haben gerade einen Dreijahresvertrag unterschrieben bei Spotify, wir werden beide älter. Du gehst auf die 40 zu, Jan. Ich gehe fast schon auf die 50 zu, ich bin richtiger Mit-40er angekommen und wir werden immer mehr übers Essen reden. Das fällt mir auch in meinem Umfeld auf. Essen, es spielt noch immer eine große Rolle. Es ist das, wenn alles andere wegfällt. Wenn du selbst so faul bist, bei Categories, bei Pornhub noch was zu suchen und merkst, wenn das alles wegfällt, der ganze Thrill, dann bleibt dir am Ende nur
bei
noch
Categories.
Das...
Categories?
Ja, früher, also ich meine, am Anfang, also als du Pornos noch gut fandest, ich weiß nicht, wie offen du darüber reden willst, dann hast du unter Categories gesagt, geil, du kannst hier so richtig, gar richtig suchen. Und dann irgendwann, wenn die erste Pornomüdigkeit einsetzt, dann guckst du noch unter News bei Pornhub. Und wenn das irgendwann, wenn du noch aufguckst und dann siehst du so drei, vier Sachen und denkst so, oh ne. Die ganzen nackten Weiber mit ihren geilen Körpern. Ich sitze hier. Warum soll ich das überhaupt? Warum soll man sich daran noch ergötzen, wenn man selber in dem Game gar nicht mehr vorkommt eigentlich?
Und übrigens, was ein faszinierendes Phänomen ist, wenn man in unserem Alter ist, hat man auch schon mehrere Pornodarsteller-Generationen durchgeguckt. Man hat quasi einen Pornodarsteller
beim Älterwerden zugesehen. Genau. Und man ab und zu sieht, man denkt, ach krass, der fickt immer noch. Also ist immer noch aktiv dabei. Wahnsinn. Und dann muss man sich auch eingestehen, es gibt bestimmt Männer und Frauen, die wirklich, sowohl Männer und Frauen, die das einfach als ihre Berufung sehen. Die da mit meinem Alter im vollen Saft vielleicht, oder keine Ahnung, ich glaube schon, dass die alle Viagra oder so sind, keine Ahnung. Auf alle Fälle haben die, also ist mir auch aufgefallen, die Typen haben oft hochrote Köpfe. Und das ist, glaube ich, ein Zeichen dafür, dass da die Blutpulsion ganz schön am Dampfen ist. Da wird bestimmt sich was eingeworfen. Und wenn denen das noch nicht mal mehr Spaß macht, ne, dann ist es, glaube ich, auch ein Scheißjob. Stell dir mal vor, du musst das dann machen, weil du nie was anderes gelernt hast. Und du merkst, oh, gleich wieder ins Set fahren. Dann kommt die Anbläserin. Dann kommt das. Dann ist ja, das ist alles.
Aber da kommt keine Anbläser mehr. Ich glaube, das ist alles, das sind alles so Porno, nein, romantische Pornodarstellerin-Vorstellungen aus den 70er Jahren. Da kommt keiner mehr bläst an.
Na, ich glaube, es gab auch nie wirklich Anbläser. Ich glaube, das ist einfach, weil es ein guter Gag ist, das zu erzählen, dass die Leute, dass es noch welche gibt, die da vorkommen. Naja, und wenn du auf alle Fälle das irgendwann alles merkst und dann auch so noch nicht mehr darüber lachen kannst, dass es eine Porno-Persiflage von Indiana Jones gibt, und zwar Indiana Jones, also oder so, wenn du das alles durch hast, ja,
dann bleibt ja immer noch das Kulinarische. Kann man allgemein über Porno Persiflagen lachen? Also ist das ein, manchmal gerät man ja durch irgendwelche Klickzufälle auf so Seiten, wo irgendwelche Leute sich so spitze Elfenohren angeklebt haben oder in irgendwelchen komischen Peter Pan Klamotten da rumlaufen und irgendwie versuchen, eine erotische Stimmung aufkommen zu lassen. Da frage ich mich auch, aus welcher Richtung denn dieser Fetisch kommt, diese Verkleiderei beim Bumsen.
Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das ist nun mal wirklich, das ist vielleicht auch wieder der Hass der Deutschen auf sich selber, aber die schlimmste Kategorie bei Pornos, finde ich, ist echt German Porn. Das ist wirklich so. Weil das sind, entweder sind das so Pissspielchen, oder es sind so eine Geschichten, wo du dann auch so denkst, oh Gott, die könnte ich vielleicht sogar kennen oder so, oder hat die nicht mich neulich bedient in Berlin Mitte? War die nicht in Berlin, war das nicht die aus der, hier aus dem Ritter Butzke, die da irgendwie mir die Drinks gemacht hat oder so? Wo du dann auch so, wo dir jetzt alles schon zu nahe kommt, fast. So, und German Porn, keine Ahnung. Und wie die auch, wenn die da so geredet wird, erotische Gespräche auf Deutsch, auch passt auch nicht zusammen. Hat der Schöpfer sich auch nicht so richtig Gedanken drüber gemacht, als er die deutsche Sprache erfunden hat.
Ja. Wobei ich denke mal, bei diesen erotischen Gesprächen auf Deutsch in solchen Filmen, dass das irgendwas ist, was gar nicht im echten Leben existiert. Aber vielleicht ist es auch einfach mein langweiliges Leben. Aber ich habe immer das Gefühl, da ist sehr viel so ostdeutsche Red Bull-Dynamik im Spiel. Da wird viel vorher irgendwie sich ausgedacht, wie das wohl klingt, wie man in Pornos miteinander redet. Und wird das mal so ausprobiert. Aber da gibt es irgendwie keinen Bezug zur Wirklichkeit in diesen deutschen Pornos immer. Da wird immer so ein völliges, ich muss immer an so ostdeutsche Techno-Festivals denken, wo dann so Fahrlehrer hingehen, wo man immer denkt, kennst du früher auch die Typen, die immer irgendwie die so Frauen abgeschleppt haben, die weit außerhalb ihrer Liga waren, wo man sich immer gedacht hat, warum? Und die immer so sexuell wahnsinnig aufgeladen waren und so. Und die sind immer auch diejenigen, glaube ich, die Drehbuch schreiben oder Modell stehen für diese Pornogespräche in deutschen Pornos.
Ja, ich glaube aber grundsätzlich sind diese Gespräche fürchterlich, wenn man sich da selber aufnehmen würde, was ich natürlich nicht mache, würde man wahrscheinlich auch schockiert denken, Alter, klingt das scheiße, was ich da gerade erzähle. Ich weiß es nicht. Ich bin aber auch fernab davon, mich gerade im Porno sehen zu wollen. Hier ist Fest und Flauschig, das ist die offene Sendung, wo wir alles reden. Wir haben noch keinen Titel für diese Sendung, Jan.
Ich würde sagen, die Sendung mit dem schweren Herzen, oder? Die Sendung mit dem schweren Herzen.
Ja, oder hey, bleib mal stehen. Wir rufen immer noch, deshalb, ich bin deutlich wieder durchgedreht auf der Straße. Choleriker Olli, ruft mir einer hinterher, Olli Schulz! Und ich so nur so Hand hoch, ich so, ja, also bleib mal stehen, ey, bleib mal stehen! Warte mal! Und ich dann so, warum soll ich jetzt warten, damit du dann sofort ein Foto mit mir machen kannst und dann glücklich weitergehst, weil du ein Foto hast, aber nicht eine Sache sagst, warum du das Foto, wenigstens mir sagen, dass du 2005 das zweite Lied von der Platte gut fandest. Irgendwas. Nee, egal. Jedenfalls, da können wir die Sendung auch nennen, hey, bleib doch mal stehen. Ach so, es ist so symbolisch schon ein bisschen.
Ja, bleib doch mal stehen, ist eine gute, hey, Komma, bleib doch mal stehen, Ausrufezeichen. Ist schön und passt auch so ein kleines bisschen, das muss ich einmal ganz kurz, das dürfen wir nicht unerwähnt lassen. Joko und Klaas hat eine fantastische Sendung am Dienstag, habe ich gesehen, habe ich großen Spaß gehabt. Danach übrigens, ey, und ich habe den seit Jahren auf dem Schirm. Ich kriege den Nachnamen nicht ausgesprochen, aber ich lache mich weg und zwar immer, wenn er redet. Teddy Tagleban heißt er, glaube ich. Es ist wirklich ein mega Improvisateur, der ist wirklich wahnsinnig lustig. Hast du schon mal was von dem gesehen?
Ist der aus Hessen, ein Dunkelhäutiger aus Hessen? Meinst du
ja,
den?
Ja, genau, Teddy Tagleban, genau.
Hab ich mal vor Jahren gesehen, ja.
Aber, ich schick dir gleich mal was zu und das ist wirklich, der Typ kann singen, der kann wahnsinnig gut improvisieren und es ist mir eher echt schon aufgefallen, immer wenn ich ihn gesehen habe, ich muss mich wirklich echt weglachen, weil er das so gut macht und davor liefen Joko und Klaas, die haben bei ihrer Sendung was gewonnen, nämlich 15 Minuten bei ProSieben und die 15 Minuten haben sie genutzt, unter anderem um eine Kapitänin oder die Kapitänin des Rettungsschiffs Juventa 10 zu Wort kommen zu lassen. Ganz, ganz toll. Müsst ihr euch auf jeden Fall anschauen. Bei YouTube gibt's das Joko und Klaas live 15 Minuten. Da können sie schon beim Grimme-Preis sich die nächsten Trophäen abräumen für das Statement. Das haben die wirklich, wirklich gut gemacht. Da war ich richtig gerührt, kleines bisschen. Aber nicht so weit, dass ich jetzt krass. Vielleicht schreibe ich ihm gleich nochmal. Aber ich war wirklich mega gerührt. Das war wirklich ganz toll. Also wirklich echt.
Was für ein Statement? Wofür war das Statement?
Die haben gesagt, wir haben 15 Minuten gewonnen in unserer Sendung und die 15 Minuten waren 2015, Mittwochabend bei ProSieben und sie haben statt da irgendwie Quatsch zu machen, haben sie dann die Pia Klemp eingeladen, die ein bisschen was erzählt, weil irgendwie Rettungsschiff, mit dem sie Flüchtlinge im Mittelmeer gerettet hat, weggenommen wurde. Dann ein Sozialarbeiter der Berliner Stadtmission von der Obdachlosenhilfe, dann eine Schriftstellerin aus Mecklenburg-Vorpommern, die in Jamel lebt, weißt du, wo nach und nach immer mehr Nazis hingezogen sind und in den 15 Minuten haben die einfach anderen Leuten Platz eingeräumt und die durften ihre Geschichte erzählen. Große Aufmerksamkeit, alle haben hingeguckt, Leute, die sich sonst dafür nicht interessieren. Also es ist nicht alle Hoffnung, es gibt noch Hoffnung, ganz viel Hoffnung eigentlich.
Finde ich gut.
War ganz gerührt.
Ist das eine neue Sendung von Joko und Klaas?
Joko und Klaas gegen ProSieben am Dienstag lief das und dann haben die am Ende gewonnen. Wieder so ein Challenge-Show, das war okay. Und am Ende haben sie halt 15 Minuten gewonnen und die 15 Minuten haben sie dann direkt am nächsten Tag eingelöst und haben dann die Zeit dafür genutzt, was Cooles zu machen. Das Problem ist, ich hoffe, dass sie beim nächsten Mal, wenn sie gewinnen, nicht denken, jetzt können wir nicht schon wieder Leute zu Wort kommen lassen, die ein echtes Anliegen haben, weil das haben wir letztes Mal schon gemacht. Lass uns jetzt mal irgendwie unsere Pimmel zeigen. Aber glaube ich eigentlich nicht. Da haben sie wirklich gut
glaub
gemacht.
Glaube ich auch also nicht. Die werden das schon gut machen. Jan, wir müssen noch kurz mal absetzen einmal. Ich pack noch mal einen Song auf die Liste und zwar echt ein schönes Lied von Chip Taylor. Das heißt, Fuck All the Perfect People. Das kann man, also muss ich gar nicht viel zu sagen, ganz toller Song. Chip Taylor, Fuck All the Perfect People, packe ich jetzt noch mit auf die Liste. Und dann habe ich auch noch was Kleines hier. Ich muss das mal kurz raussuchen. Wir hatten vor einigen Wochen die Geschichte von Herrn Tölke, die ich erzählt habe. Kannst du dich noch an den kleinen Herrn Tölke, der wiedergeboren wurde? Ein Lehrer hat zur Aufgabe gemacht, ich glaube in der 10. oder 9. Klasse, Schüler das Ende dieser Geschichte schreiben zu lassen. Vielleicht lese ich dir mal kurz ein, zwei vor. Ich fand das ganz, ganz toll, dass er das gemacht hat. Und habe die selber aber auch noch nicht gelesen. Das würde ich gerne noch mal kurz mit dir durchgucken. Und bestimmt hast du auch noch irgendeine Agenda heute, oder?
Ja, ein kleines bisschen. Ich möchte auf die Liste, auf die Fidi und Bumsi-Liste von der Band Feine Sahne Fischfilet, passend zu meiner Wiederentdeckung des Herings mit Sahnesoße.
Das spiele ich in Jemen, ne? In Jemen, da spiele ich dieses Jahr, da freue ich mich schon sehr drauf.
Im Festival. Jamel, nicht Jemen. Jemen ist was anderes. Wenn du ein Festival in Jemen gebucht hast,
wenn du ein Festival in Jemen.
Dann aufpassen. Olli spielt dieses Jahr auf Festival im Jemen.
Jemen und Jameln, alles dabei dieses Jahr. Jemen und Jameln, Olli Schulz, genau. Nee, toll, geil, bis gleich.
Feine Sahne Fischfilet, komplett im Arsch, ist von mir auf der Liste mit drauf. Und wir sind gleich wieder da bei Fest und Flauschig. Hey, bleib mal stehen.
So, hier ist Fest und Flauschig. Die kleine Sendung für euch am Sonntag oder am Montag. Gerade irgendwo vielleicht seid ihr gerade auf einem Gym, auf so einem Stepper. Vielleicht seid ihr auch gerade unterwegs. Vielleicht ist gerade 6.30 Uhr morgens in der S-Bahn und ihr sitzt da, könnt euch verschlafen noch und hört unsere Stimmen.
Guten Morgen. Hallo, servus.
Vielleicht ist auch schon Dienstag und ihr habt die Sendung aufgespart, weil ihr heute eine ganz lange Autofahrt habt. Dann fahrt bitte vorsichtig. Jan, es ist jetzt Sommer und ich bin mega genervt. Die Sommerferien fangen super früh in Berlin an. Ich glaube,
es nervt so sehr.
Weil, hast du es auch? Nervt dich das auch? Ich weiß nicht, in Nordrhein-Westfalen, wann geht's los bei euch?
Na, kein Problem, in Nordrhein-Westfalen, wir haben keine Ferien, wir arbeiten komplett durch. Wir machen keine Ferien in Nordrhein-Westfalen dieses Jahr.
Wir arbeiten durch.
Nee, wir haben keine Ferien dieses Jahr, wir müssen ein bisschen was machen, Trockenpausen noch zu tun, im Estrich legen ein bisschen, wenn wir Garten machen, pflanzen, alles durch. Gibt's viel zu tun, keine Ferien dieses Jahr, machen wir dieses Jahr gar nicht, nee, nichts.
Nee, andere Leute müssen durcharbeiten, wenn die Deutschen in die Ferien fahren. Hast du schon was ausgelegt, wo du hin willst? Nein, du willst arbeiten, aber hast du schon überlegt, wo du hin willst?
Ich will arbeiten, fahre mit ein paar Kollegen, Mercedes Vito, habe Gebrauch gekauft, Mercedes Vito, fahren ein bisschen auf Montage nach Holland, fahren ein bisschen Trockenbau machen und kein Problem, Klempner arbeiten.
Ist auch Sonne.
Holland ist auch so, nehmen wir auch ein bisschen Wochenende, fahren wir ein bisschen Spaßbad am Wochenende, ein bisschen rutschen gehen, keine Ahnung, sowas, ein bisschen Rutsche. Ein bisschen Rutschparadies, Delmenhorst, gut.
Delmenhorst?
Ihr kennt so Delphi Delmenhorst, Spaßbad, so gut. Eine Menge Spaß, eine Menge Bad, gibt es eine Menge. Mm. Oder von Tropical Island bei Berlin, du riesengroß, du riesig. Riesig.
Da habe ich Hausverbot. Ich dachte, da will ich mal hin.
Wieso hast du einen Strudel gekackt oder was?
Da haben sie mich nur eingepackt damals. Das war doch in der Bildzeitung sogar. Also auf Facebook, da habe ich einmal meine Macht, so wie in Issa Amani, Macht demonstriert und dann haben die die Leitung lahmgelegt da. Und dann musste ich noch einen Wagen wegschieben. Meine Tochter will nie wieder dahin. Die hat gesagt, wenn sie das Schild schon sieht auf der Autobahn, Tropical Island, da gibt es so ein Schild, sagt sie, bitte vorbeifahren. Sie hat, das war traumatisch. Wir standen da lange fest.
So, ich dachte, du hast in Strudel gekackt oder sowas. Weiß man ja nicht. Keine Ahnung, weiß ich nicht, was du machst.
Warst du da schon mal?
Tropical Island, nee. Trau mich. Nie gewesen. Nee, keine Zeit gehabt, du. Viel gearbeitet. Keine Zeit, du Tropical Island. Du musst, ganz ehrlich, Tropical Island erstmal schaffen gehen, dann kannst du Tropical Island bekommen, du. Jetzt noch nicht, du. Wir sind früh. Tropical Island, gibst du. Ne? Letztes Hemd hat keine Taschen, sag ich mal so.
Ich hoffe, dass irgendwann Pixar einen Film mit einem Charakter erschafft, wo du genau diese Stimme einsetzen kannst.
Kein Problem, du. Aber die Zeit bleibt nicht, du. Die Arbeit. Viel Arbeit, du.
Arbeit bleibt liegen.
Aber viel Arbeit. Ist viel Arbeit. Nee, du, ich Wochenende wollte ich bis Pflasterarbeit machen und Ferien nerven mich, du. Aber was willst du machen? Das Schlimmste an Ferien sind die ganzen Kinder auf der Straße, du. Kommen sie wieder raus, sind die Löchern rausgekrochen, die Kinder, du. Wenn Schule ist, sind sie schön weg, du. In der Woche, wenn sie wiederkommen, sind sie alle da, du. Musst aufpassen, Tempo 30-Zone. Kommen sie zwischen den Autos rausgelaufen, wie in Fahrschulbogen, du. Erst der Ball, dann das Kind, zack. Muss aufpassen, Tempo 30-Zone immer, ne. Zwischen den Autos rausgeschossen, mit Mercedes Vito.
Ist das schön, wenn diese Musik läuft und Jan auf dem Leben eines Arbeiters erzählt. Ist das schön,
was? Rührend. Was ist das für Taylor Swift oder was ist das? Lady Gaga oder ja, wer ist das?
Lady Gaga. Nee, das ist ein Demo. Bon, eins bon, von vielen zahlreichen Demos, die hier rumgehen.
Oder Bon Jovi.
Bon Jovi. Gehst du zu Rammstein? Nee, gehst du nicht hin. Hast du jemanden, der mir ein Ticket organisieren kann?
Rammstein ist mir ein bisschen hart.
Die Polen liebt doch Rammstein.
Nee, du. Aber du, Derek kann Ticket organisieren für Rammstein. Egal wo. Sagst du, wo du hin willst. Derek organisiert dir Ticket, du. Aus dem Internet. Direkt organisiert, kein Problem. 50 Euro, kein Problem.
Kommst du mit durch Schacht durch, wo die Decken nicht durch können?
Ne, musst du ein bisschen gucken mit dem Barcode am Anfang. Musst du gucken, dass du schnell durchlaufst, wenn du Barcode gepiept hast.
Weil das ganz kurz durchhüllten, ja.
Musst schnell durchhuschen, du. Aber direkt kommt an alle Tickets ran, du. Sag Bescheid einfach.
Wenn auch ihr Tickets braucht für irgendwelche Konzerte, wendet euch jetzt hier an.
Ruf einfach an. Ich frag direkt, der bringt welche mit, du. Am Wochenende, mit Farbdrucker.
Vielleicht sollten wir den Farbdrucker.
Dann Farbdrucker. Druck das mit Farbe aus, du.
Hier ist Fest und Flauschig, die große Graffiti-Sendung und Heimwerker-Sendung.
Ja. Jan ist schon wieder am Taggen. Ein bisschen Spaß muss sein, ne?
Die dritte Folge Tschernobyl ist draußen. Ich weiß nicht, ob ich mir die jetzt auch noch einziehen
soll. Unrealistisch. Das war komplett unrealistisch. Tschernobyl war so gar nicht. Das war komplett unrealistisch. Das ist wird schlecht gemacht, der Ostblock. Schlecht. Warum?
Ja, ist auch echt eine düstere Serie.
Wie nenne ich dich denn? Von Film aus den USA, wo der Ostblock schlecht gemacht wird. Mehr sehe ich da nicht.
Das ist englische Produktion.
Hast du schon? Ich habe nur Radioaktivität noch nie gesehen. Noch nie. Habe ich nie gesehen. Habe ich noch nie gesehen. Ich habe da in der Nähe von Minsk Montage gemacht Ende 80er Jahre. Aber nichts so. Nee, nichts gespürt, wirklich nicht. Ihr habt Pfifferling-Fahne gegessen.
Du gut. Großen günstig, Penis. Du. Hast du nur einen großen Penis jetzt? Ne?
Pfifferlinge sind günstig gewesen. Du jahrelang Pfifferlinge günstig. Du und Kinder nicht in die Sandkiste. Aber mehr nicht du. Warum? Radioaktivität? Besser radioaktiv als gar nicht aktiv, sag ich immer. Ne?
Was guckst du denn gerne für Serien?
Du, ich habe angefangen mit Seinfeld. Gut, du. Nicht schlecht.
Seinfeld ist cool.
Und Notruf Hafenkante, gut. Von ZDF, gut.
Hallo? Ich dachte, hallo?
Ja, sag mal, ist jetzt schon Ende der Sendung oder was?
Ich dachte, wir machen Ende mit der Sendung für heute, oder? Ich bin so ein bisschen schwach. Ich habe keine Themen mehr heute. Ich bin so ein bisschen schwach auf der Brust.
Ja, wir haben auch erst gefühlt 5-6 Minuten gemacht, aber wir können auch nicht jede Woche delivern.
Das Gefühl ist irgendwie so diese Schwere. Und letzte Woche, die vorletzte Woche war ich krank. Dann die Woche darauf haben wir richtig lang gemacht. Und jetzt muss ich mich wieder einpendeln auf so ein normales Pensum ungefähr. Das fehlt mir so ein bisschen. Ich muss mich mal wieder reingrubbeln in so ein normales Leben. Jetzt kommt der Sommer. Ey, im August sind die Sommerferien schon vorbei. Das nervt mich total. Ich finde, das kann man auch mal anders planen. Irgendwie geht das jedes Jahr so, dass irgendein Bundesland anfangen muss. Ich glaube, dieses Jahr sind die Berliner zuerst dran. Ich glaube, wir sind schon im August durch mit den Sommerferien, wenn die anderen alle erst fahren. Ich finde das scheiße. Müssen wir drüber reden. Wir müssen über einiges reden. 10 Uhr Schulbeginn statt 8 Uhr morgens ist wissenschaftlich erwiesen. Ja, nee, finde ich viel besser. Ist wissenschaftlich erwiesen. Ganz ehrlich, all so eine Sachen. Tamponsteuer, haben wir auch nicht drüber geredet.
Wir reden dann nächste Woche drüber, auch über Robert Mueller, was er gesagt hat oder nicht gesagt hat. Sehr schöner Ausdruck vom Spiegel, ich glaube, mittlerweile aufgestiegen zu irgendwas richtig hohem, Mathieu von Rohr, sagt die amerikanische Sphinx. Robert Mueller, der Sonderbeauftragte, der Trump diese ganzen Russen-Einwirkungen auf die Wahl ermitteln sollte, hat nichts gesagt, aber doch alles. Da müssen wir nächste Woche drüber sprechen. Auch was jetzt mit der Welt wird.
Wir haben nicht über den neuen Quentin Tarantino geredet. Der kommt nämlich auch aus. In den Hauptrollen Brad Pitt und Leonardo DiCaprio. Die beiden größten Hollywood-Konkurrenten. Wem findest du schöner? Wer ist schöner von beiden? Findest du Leonardo DiCaprio, der immer mehr so ein bisschen Jack Nicholson-mäßig wird? Oder doch der zeitlose American Boy Brad Pitt?
Ich würde am ehesten Leonardo DiCaprio sagen. Ist der interessantere Typ, finde ich, ja.
Ja. Brad Pitt war ja auch eigentlich Model, während Leonardo DiCaprio wirklich als Schauspieler richtig angefangen hat. Der war ja eigentlich nur Model Brad Pitt und hat einfach einen wahnsinnig schönen Penis wahrscheinlich. Während man bei Nick, bei dem also wahrscheinlich ist, musste der mehr ackern, der Leonardo DiCaprio. Aber beide spielen, es hat auch noch keiner hingekriegt. Neuer Film von Tarantino kommt jetzt raus. Trailer verspricht noch nichts, kann aber nur gut sein, wenn man noch nicht weiß, worum es genau geht. Oh. Ja. Das war nochmal so ein Tipp von mir.
Hey, bleib mal stehen. Es ist die Sendung heute. Sie war sehr gut, muss ich sagen. Sie hat mir sehr gut gefallen.
Wir sind auch stehen geblieben jetzt mit euch. Und jetzt verweilt eine Woche und nächste Woche sind wir wieder da. Na, oder, Janni?
Ich bin nächste Woche wieder da. Ich mache jetzt mal schön
kleines bisschen. Was? Hat einer was gesagt? Hallo? Nö.
Sue ist nicht da, Sue ist im Urlaub.
Hank ist aber da. Aber Sue ist nicht da.
Ja, Sue ist nicht da heute. Nicht, dass die Leute wieder fragen, wo Sue ist. Die denken, Sue will manchmal auch einfach nicht. Das muss man ja auch mal sagen, oder?
Du, die zickig ist du geworden.
Du, die Frau ist zickig.
Die Geld hat die versaut, du. Ehrlich, ich sag dir, halt die kurze Leine, sonst ist sie weg, du. Kein Problem.
Die betreut heute einen anderen Podcast. Die wird nämlich jetzt um die Welt geflogen von Spotify, um so Podcasts, die noch Hank zu betreuen. Wir haben Hank dann dafür. Und andere, ja, die noch
in Hank, so einer eigenen Boeing, in so einer Boeing 737, weißt du, wie Iron Maiden fliegt die um die Welt und macht da einen Podcast von einem Podcast zum anderen. New York, London, Tokio, Los Angeles.
In der Su 737. Der Flugzeug sieht aus wie ein riesiger High Heel. Das ist auf alle Fälle, wenn ihr einen riesigen High Heel irgendwo am Himmel seht, das ist das Flugzeug von Su, die entweder unterwegs ist für Partyhopping oder gerade irgendwo im Podcast Entwicklungshilfe leistet. Das war fest so und flauschig für diese
Das war fest und flauschig. Ich fahr mit Flixbus nach Tropical Island und scheiße in den Strudel rein.
Genau, scheiß in den Strudel, fühl dich gebenedeit und gesegnet und nicht runterziehen lassen, wenn wir manchmal ein bisschen down sind, weil das heißt einfach nur, dass wir euch brauchen. Wir brauchen euch da draußen. Also, gebt uns mal eine Message.
Macht's gut. Ja, ja, haut uns mal bei Insta an, wir antworten nicht, aber wir lesen alles. Tschüss, bis nächste Woche.
Ciao, 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 ciao. Bis da.